1904. Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen.
Guten Abend, wie an jedem ersten Sonntag im Monat hören Sie auch heute eine Sendung von 1904, dem Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises in Solingen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über das Thema Kryptowährungen und Blockchain, Finanzvoodoo oder Zukunft unseres Geldes. Bitcoin, Blockchain, Kryptowährung, diese Begriffe lesen und hören Sie zunehmend in den Medien. Oft verbunden mit Begriffen Finanzspekulation, Millionengewinn oder Kriminalität. Vor wenigen Tagen erst lächelte uns sogar zur besten Sendezeit unser Justizminister hier in Nordrhein-Westfalen aus dem Fernsehen an, weil er von den kriminellen Clans konfizierte Bitcoins erfolgreich für die Staatskasse versteigert hatte. Immerhin 215 Bitcoins, 10 Millionen. Da kommt der Tatort nicht mehr mit. Was ist denn eigentlich los? Manche sagen, da zaubert die Finanzwelt wieder riskante Luftschlösser. Wir nennen es deshalb mal Finanzvoodoo. Andere versichern, das sei die Zukunft unseres Geldes und wer jetzt nicht dabei ist, ist schlecht beraten. Aber sind Sie, also unsere Hörer und Hörerinnen, überhaupt davon betroffen? Natürlich sind Sie es. Schließlich geht es auch um Ihr reales Geld. Darüber werden wir in den nächsten 50 Minuten reden, und zwar mit folgenden Teilnehmern.
Mein Name ist Bernd Claudi. Ich vertrete die Meinung, dass also Anlagestrategien, wenn es also um Geld geht, ich also Produktivvermögen und damit also letztendlich auch in vieler Hinsicht Aktien für sehr vorrangig halte. Digitalwährungen halte ich in der Tat für hochgradig kryptisch.
Mein Name ist Robert Hall. Ich bin bisher eigentlich immer gegen Aktien oder andere, sagen wir mal, riskante Geldanlagen gewesen. Insoweit ist für mich auch jetzt der Bitcoin mehr als suspekt. Und ich bin ja jetzt nicht unbedingt ein Freund davon auf den ersten Blick.
Ja, mein Name ist Richard Collins. Ich persönlich stehe digitalen Währungen sehr offen gegenüber. Klar gibt es Risiken und klar gibt es Probleme, mit denen man sich befassen muss, gerade gesetzlich. Aber mich treibt die Frage um, wie weit Digitalwährungen in Zukunft wirklich nutzbar sind und für den Verbraucher genutzt werden können. Ob sie zum Beispiel auch den Euro irgendwann ersetzen können oder als zweite Währung gelten.
Mein Name ist Dieter Wagner. Ich habe vor langer, langer, langer Zeit Wirtschaft studiert. Ich stelle fest, meine alten Lehrbücher und Manuskripte kann ich alle weglegen. Trotzdem bin ich heute der Moderator der Sendung. Damit es nicht nur bei Gerede von Laien bleibt, wird uns erfreulicherweise eine Fachfrau unterstützen. Vielen Dank an Frau Torecki, dass Sie uns per Zoom begleiten. Frau Torecki, können Sie etwas sagen, kurz zu dem Hintergrund beruflich, warum Sie heute zu uns gekommen sind, außer dass wir Sie gebeten haben?
Ja, sehr gerne. Hallo, guten Abend. Ja, ich bin seit 20 Jahren in der Informationstechnologie, habe viele Jahre bei der IBM Deutschland gearbeitet. Da bin ich auch beruflich mit dem Thema Blockchain zum ersten Mal in Kontakt gekommen, schon relativ früh, 2015. Da ging es darum, die Kunden der IBM zu beraten, was ist Blockchain überhaupt und wie kann das einen Mehrwert, wie kann diese Technologie einen Mehrwert für Unternehmen bieten? Und in diesem Kontext bin ich dann auch schon relativ früh auf Kryptowährungen gestoßen und da allen voran natürlich Bitcoin. Und meine Haltung dazu ist, ich sage generell, ich bin heute selbstständig und berate Unternehmen, gebe Impulse zum Thema digitaler Transformation und ich sage immer, die größte Herausforderung für Unternehmen, aber auch für uns Einzelnen ist es, die Welt neu zu denken. Und Kryptowährungen und Bitcoin im Besonderen sind ein Beispiel dafür, dass die Initiatoren, die Gründer von Bitcoin ein neues Finanzwesen gedacht haben und das auch umgesetzt haben mit einem sehr tiefen Wechsel von scheinbar ehernen Gesetzmäßigkeiten.
Dankeschön. Noch zwei Bemerkungen vorab. Diese Sendung gibt nur Informationen über Grundlagen und technische Aspekte von Kryptowährungen und Blockchain, damit Sie sich im Thema besser zurechtfinden können. Wir machen keine Bewertungen. Vor allen Dingen geben wir keinerlei Ratschläge ab über Anlagemöglichkeiten oder Käufe und Verkäufe von Bitcoins. Die Sendung wurde vorher aufgezeichnet. Es ist Sonntagabend und Sie haben Entspannung verdient nach dieser langen Einleitung. Deshalb etwas Musik. Wir haben die Musikstücke in der Sendung ausgesucht nach ihrer Beziehung zu dem Thema, nämlich zum Thema Geld. Worüber ja mal aufgefallen ist, dass Kryptowährung überhaupt noch keinen Song hat oder guten Schlager. Da haben Sie noch ein Geschäftsmodell von der Regie. Willkommen zurück zum Thema Kryptowährung, Blockchain, Finanzvoodoo oder Zukunft unseres Geldes. Herr Hall, Sie hatten eine Menge Fragen zu Kryptowährung.
Ja, Frau Töricki, wenn man heutzutage über Geld nachdenkt, dann bleibt es nicht bei den Münzen und auch nicht bei den Geldscheinen, sondern dann gibt es Geldverkehr natürlich auch vom Girokonto, heutzutage auch digital veranlasste Zahlungen und dergleichen mehr. Aber trotzdem scheint ja der Schritt zu einer Kryptowährung oder zum Bitcoin ein weiter zu sein. Insofern wäre es schön, wenn Sie uns vielleicht erstmal erklären würden, wenn das mit wenigen Worten geht, was ist denn überhaupt eine Kryptowährung und in dem Zusammenhang, was ist überhaupt ein Bitcoin?
Also es gibt zwischen den Kryptowährungen schon ziemlich große Unterschiede. Ich möchte mal mit der größten und ersten Kryptowährung anfangen, dem Bitcoin. Wie ist der Bitcoin überhaupt entstanden? Aus der Geschichte lernt man schon sehr viel, was Kryptowährungen eigentlich sind. 2008 stand die Welt am Rande eines Finanzkollaps. Warum? Weil sich Banken faule Kredite hin und her geschoben haben, weil Immobilien im großen Umfang an Menschen über Kredite finanziert wurden, die sich das eigentlich nicht leisten konnten. Und Versicherungen haben diese faulen Kredite dann abgesichert. Das heißt, das führte dazu, dass das gesamte Finanzsystem weltweit vor dem Kollaps stand. Und das war die Geburtsstunde des Bitcoin. Ein bis heute unbekannter Mensch oder eine Personengruppe, wir kennen nur das Pseudonym, Satoshi Nakamoto, hat quasi ein neues Finanzsystem in Mathematik gegossen und gesagt, wir brauchen etwas Neues, weil das aktuelle Finanzsystem, wie wir es heute kennen, hat zwei große Fehler. Es ist zentral, die Regierung gibt in Auftrag, wie groß die Geldmenge ist, die neu gedruckt wird. Erleben wir jetzt gerade in den Zeiten der Pandemie, haben wir wieder eine Zeit, in der weltweit die Geldmaschinen angeworfen werden. Das ist das eine. Und das System ist intransparent. Und das System ist, wie gesagt, die Geldmenge ist quasi unbegrenzt. Die Regierung eines Landes bestimmt, wie groß die Geldmenge ist. Und Bitcoin bricht mit all diesen scheinbar ehernen Gesetzen der Finanzwelt. Sie ist zum einen, ist die Geldmenge in Bitcoin systemisch festgelegt. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Nie mehr. Das ist von vornherein festgesetzt. Das heißt, Wir haben eine digitale Knappheit. Eine der Gründe, warum Gold ein Wertspeicher ist, der sich über die Jahrtausende gehalten hat. Auch Gold ist selten und Bitcoin ist digitale Knappheit. Das ist ein Aspekt. Der andere große Paradigmenwechsel ist Transparenz und ein verteiltes System. Wir haben keine zentrale Institution, die wie die Zentralbanken die Kredite an die Banken vergibt, sondern wir haben ein verteiltes Netzwerk. Das Bitcoin-Netzwerk ist nach dem Internet das größte verteilte Netzwerk dieser Welt. Und alle diese Knoten haben eine Kopie dieses Kontoführungsbuches. Und die kontrollieren sich gegenseitig. Das macht das System auch so sicher. Und das Ganze ist transparent. Wir haben eine systemische Transparenz. Ich kann alle Transaktionen, die in der Bitcoin vorgenommen werden, sind transparent einzusehen. Ja, das waren für mich die wichtigsten Punkte, was eine Kryptowährung vom klassischen Fiat-Geld unterscheidet.
Ich würde ganz gerne mal ganz kurz Geschichte der Währungen mal drauf eingehen. Wir haben also Tauschhandel im so 6000 Jahre vor Christi, kommen wir also über die Münzwährungen so ab dem 5. Jahrhundert nach Christi. Danach gab es dann Papier, Buch und elektronisches Geld, also bis in die Neuzeit jetzt heute hinein. Und danach jetzt eben heute die Kryptowährung, die sogenannten. Alle Umbrüche waren verbunden, glaube ich, mit hohen Ansprüchen an die jeweiligen Bevölkerungsgruppen. Meine Frage ist, wie soll die endgültige Transformation dieser neuen Währung, also diese Bitcoins und so weiter, wie soll diese Transformation abschließend stattfinden?
Die wird es nicht geben. Ja. Es gibt keine endgültige Transformation. Ich sag mal, Bitcoin ist erst, der erste Bitcoin wurde im Januar 2009 geschürft. Das sind jetzt also mal gerade gute 12, fast 13 Jahre. Wir stehen noch im Vergleich zum Gold mit mehreren tausend Jahren oder das Papiergeld, stehen wir da noch ganz am Anfang. Und Bitcoin ist nur eine Kryptowährung von vielen anderen. Da gibt es keinen Abschluss in dem Sinne. Zum einen muss ich erst mal zeigen, wie sich die Welt, wie sich jeder Einzelne von uns weltweit zum Bitcoin verhält. Werden viele von uns sich einen Bitcoin kaufen? Werden die Geld investieren in Bitcoin? Vertraut die Menschheit diesem Wertspeicher Bitcoin? Ist eine große Frage, die wissen wir gar nicht. Die nächste Frage ist, wie stehen Staaten zum Bitcoin? Siehe El Salvador. El Salvador ist das erste Land, was Bitcoin als offizielle Staatswährung anerkannt hat und Bitcoin als Kapitalanlage sieht. Also das heißt, die haben nicht nur Gold, sondern die haben Bitcoin als Sicherung ihrer Staatsfinanzen. Also da stehen wir noch ganz am Anfang. Wir wissen noch gar nicht, wie sich Finanzwelt, der einzelne Mensch, die Politik, wie sich das einpendelt und wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Da stehen wir noch ganz am Anfang und ich glaube, den Abschluss einer Transformation wird es so gar nicht geben.
Hätte ich dazu die Frage, Sie haben ja gerade schon den Begriff Kapitalanlage erwähnt. Für mich ist jetzt überhaupt nicht transparent, dass es unterschiedliche oder verschiedene Kryptowährungen nebeneinander gibt. Frage, stehen die in Konkurrenz zueinander oder wird sich irgendwann eine durchsetzen? Wie kann ich diese Frage denn überhaupt für mich beantwortet haben?
Also am besten auch da wieder ein Blick in die Geschichte. Schauen Sie sich mal an, seit 2009, welchen Rang hatten die einzelnen Kryptowährungen in Kapitalmenge? Und von 2009 an steht Bitcoin unangefochten an Nummer 1. In den letzten Jahren hat sich Ethereum, also Ethereum ist eine Blockchain und Ether ist die Kryptowährung dieser Blockchain, ist eine andere große Kryptowährung, die aus meiner Sicht sind das die beiden Technologien und Kryptowährungen, die aktuell ernst zu nehmen sind. Da gibt es noch viele andere Ich glaube, da fehlt uns heute die Zeit, darauf einzugehen. Es ist schon, wer alleine verstanden hat, wie Bitcoin funktioniert, dem erschließt sich dann auch der Rest, weil er dann eher Unterschiede erkennt. Also aus meiner Sicht, eine ernstzunehmende Kryptowährung gibt es zwei, allen voran Bitcoin, wirklich mit großem Abstand, und das zweite wäre Ether.
Ich würde also ungern jetzt einen destruktiven Touch hier in die Besprechung reinpacken da. Ich kann aber nur ein Zitat, und zwar des Vorstandsvorsitzenden der weltweit größten Bank, also von J.P. Morgan, kann ich also hier jetzt zitieren, der also in der Tat festgestellt hat, ich persönlich denke, dass der Bitcoin wertlos ist. Ja. Ist vor einem knappen 3-4 Monaten gesagt worden. Darüber hinaus dann noch vielleicht Ausführungen des Bankenausschusses, des US-Senates, die ja auch im Prinzip hochgradig destruktiv zu diesen Themen alle insgesamt stehen.
Natürlich, weil sie ihre Macht in Gefahr sehen. Also ich antworte darauf immer gerne, die attackiert werden, die reden natürlich das Unternehmen, das System, was sie angreift, immer gerne klein. Siehe Automotive und Tesla, habe ich hautnah erlebt, wurde jahrelang klein geredet. Den Erfolg von Tesla sieht man heute. Und ich glaube, mit Bitcoin ist es ähnlich. Natürlich hat jemand, der Teil des Bankensystems ist, fürchtet natürlich um seine Macht, um seinen Einfluss, weil Bitcoin ist ein System, an dem jeder teilnehmen kann. Ich möchte jetzt gar nicht zu technisch werden. Im Unterschied zu Banken kann ich mit einer Kryptowährung direkt von Person zu Person Transaktionen durchführen. Ich brauche keine Institution in der Mitte, was ja die Banken sind. Wenn Kryptowährungen sich durchsetzen würden, wären Banken überflüssig. Und natürlich sehen Banken das nicht gerne. Wenn meine Macht in Frage gestellt wird, wenn da etwas kommt, was meine Vormachtstellung attackiert, natürlich rede ich dagegen, was man entsprechend einschätzen muss. Also welche Agenda hat dieser Mensch? In welchem Umfeld bewegt er sich, wenn solche Aussagen getätigt werden?
Ich hoffe, erstmal vielen Dank. Und ich hoffe, Ihnen schwirrt allen der Kopf. Deswegen kommt jetzt etwas Musik. Bleiben Sie dran. Als nächstes kommen wir zu dem Thema Blockchain. Willkommen zurück bei 1904 Radiomagazin mit einer Sendung zum Thema Kryptowährungen und Blockchain. Finanzvoodoo oder Zukunft unseres Geldes. Wir haben festgestellt, wir müssen doch noch etwas diskutieren über Bitcoins.
Ja, wir haben ja schon in unserem ersten Teil viel über Bitcoin gehört. Wahrscheinlich eher Verwirrendes. Deswegen will ich noch mal auf eine etwas einfachere Fragestellung kommen. Frau Thörecke, wie kann man eigentlich mit Bitcoin bezahlen? Oder andersrum, kann man mit Bitcoin ganz einfach bezahlen?
Also einfache Frage, gar nicht so eine triviale Antwort. Also ja, natürlich, ich kann mit Bitcoin innerhalb des Netzwerkes Transaktionen durchführen. Also das heißt, Bitcoin von einem Konto aufs andere übertragen. Die wichtigste Frage ist, wie komme ich überhaupt an Bitcoin ran und welche Arten von Konten gibt's? Und das ist ganz, ganz entscheidend, weil es gibt ja immer wieder in der Presse Nachrichten, dass Bitcoins von Konten gestohlen werden. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Konten. Ich brauche, um ein Konto zu erstellen, das kann jeder Mensch machen mit Internetanschluss. Und das Ganze, ich will jetzt nicht zu sehr in die Verschlüsselungstechnologie einsteigen. Ich sage an dieser Stelle nur gesagt, ich brauche einen privaten Schlüssel, um an mein Geld zu kommen und um Transaktionen auszuführen. Das ist Teil der Sicherheit. Und dann gibt's sogenannte Hot Wallets, also Geldbörsen, wo ein Dritter meinen privaten Schlüssel für mich verwaltet. Heißt konkret, ich muss darauf vertrauen, dass dieses Unternehmen, derjenige, dem ich diesen privaten Schlüssel überlasse, dass der das sicher macht. Und immer, wenn es darum geht, dass wieder Bitcoin irgendwo gestohlen wurden, handelte es sich um solch ein Hot Wallet. Das heißt, wenn ich wirklich sicher sein will, dann benutze ich so einen kleinen Hardware-Stick und darauf speichere ich selber bei mir persönlich meinen privaten Schlüssel. Das ist kein Hexenwerk, das geht ganz einfach, das kann jeder. Das Wichtige ist, dass mein privater Schlüssel, wenn ich keine Transaktionen durchführe, dass der bei mir im Safe liegt, jedenfalls offline ist vom Internet. So, das ist mal das Erste. Ansonsten kann jeder mit Internetanschluss sehr einfach sich so eine Bitcoin-Geldbörse erstellen. Und damit kann er Bitcoin von allen anderen Menschen auf diesem Planeten, die ebenfalls ein Bitcoin-Konto haben, Geld bekommen, beziehungsweise an diese Bitcoin überweisen. Und das Schöne daran ist, viele Menschen auf dieser Welt sind ja vom Bankensystem ausgeschlossen, weil sie zu arm sind. Ich bekomme kein Konto, wenn ich nur über 10 Euro Kapital verfüge. Dann wird mir keine Bank ein Konto geben. Und das ist ein großer Unterschied zu der Kryptowährung, zum klassischen Banksystem. Und wenn ich nur 10 Dollar habe und die möchte ich in Bitcoin anlegen, dann kann ich das machen. Da gibt es keine Begrenzung. Großer Unterschied. Also jeder kann an diesem Finanzsystem teilhaben und dann Transaktionen durchführen. Ich hoffe, das hat Ihre Frage ausreichend beantwortet.
Also muss ich mir das so ähnlich vorstellen. Wir kennen ja, oder viele kennen ja dieses PayPal-System oder dieses PayPal-Unternehmen, wo man eben auch auf Knopfdruck quasi Geld transferieren kann. Allerdings hängt natürlich da immer ein persönliches Konto bei einer Bank hinten dran. Ja. Aber so ähnlich stelle ich mir das vor. Also wenn jemand auch mit PayPal oder an diesem PayPal-System teilnimmt, dann kann ich dem auf Knopfdruck Geld überweisen.
Ganz genau. Also das ist eine sehr gute Frage, die genau auf einem der ganz wertvollen Aspekte von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie insgesamt abzielt. Warum gibt es Banken? Warum gibt es sowas wie eBay? Warum gibt es sowas wie Airbnb? Warum gibt es sowas wie PayPal? Wenn ich von Ihnen ein Auto kaufe, dann wissen Sie nicht, ob ich überhaupt das Geld habe, dieses Auto zu bezahlen. Und ich weiß nicht zwingend, sind Sie überhaupt der Eigentümer von dem Auto, ohne Ihnen jetzt etwas unterstellen zu wollen. Das heißt, es gibt diese Mittler, weil wir uns gegenseitig nicht kennen und nicht vertrauen. Und Blockchain generell und Kryptowährungen insbesondere, es ist ein transparentes System. Das heißt, wenn Sie sagen, mein Auto kostet ein Bitcoin, dann ist in diesem transparenten System, weiß das System, die Dorothee Töricki, die hat einen Bitcoin auf ihrer Bitcoin-Wallet. Wenn ich die nicht habe, findet diese Transaktion nicht statt. Das heißt, deshalb brauche ich den Mittler als Bank nicht dazwischen. Und die andere große Blockchain, die heißt Ethereum, da kann ich Verträge in Code gießen, also sogenannte Smart Contracts. Und da kann ich komplett automatisiert Verträge ablaufen lassen. Und auch da wieder, ich brauche dann keinen Mittler mehr. Ich brauche keinen PayPal mehr. Ich brauche kein Airbnb mehr. Ich brauche kein eBay mehr. Das kann direkt zwischen Ihnen und mir durchgeführt werden. Wenn Sie in die Blockchain Ihr Zertifikat eingeben, Ihren Kfz-Brief eingeben, dass Ihnen dieses Auto gehört, und ich nachweisen kann, dass ich den einen Bitcoin auf meiner Wallet habe, um ihr Auto zu bezahlen, dann kann das komplett automatisiert und sicher ohne jeglichen Mittelsmann durchgeführt werden. Großer Anwendungsbereich von Kryptowährungen und Blockchain allgemein.
Ich hätte dann mal eine Frage, und zwar zu der Parität der Kryptowährungen hier. Wenn ich jetzt hier in D-Mark ein Konto habe und möchte also jetzt tauschen in Kryptowährungen hier, wie verhalte ich mich da über die Parität und vor allen Dingen, wie verhalte ich mich in Bezug auf die Wertigkeit? Denn wir wissen ja, dass die Wertigkeiten der Kryptowährungen unendlich unterschiedlich sind. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr haben wir also Kurse gehabt, aus April 21, da waren es, glaube ich, weit über 60.000 Dollar. Und im Juli hatten wir, glaube ich, einen Kurs von knapp an die 30.000. Und das schließt sich ja in irgendeiner Form in Sachen Wertigkeit und damit Verfügbarkeit, muss sich das ja niederschlagen.
Also grundsätzlich ist es so, natürlich ist Bitcoin genauso wie es Aktien sind. Ich habe keine Garantie dafür, auch beim Fiat-Geld. Ich habe keine Garantie dafür, dass mein Geld immer in etwa gleich bleibt. Ich habe keine Garantie dafür, dass meine Aktien steigen werden. Und ähnlich ist es beim Bitcoin oder Kryptowährung allgemein. Wir sind immer noch in einer sehr jungen Technologie. Und natürlich kann zum Beispiel ein Tweet, eine Aussage von Elon Musk, von Warren Buffett oder von wem auch immer, den Kurs wieder abstürzen lassen. Genauso internationale Ereignisse, wenn China das Mining verbietet, stürzt der Kurs ab. Ja, das passiert. Und deshalb Achtung vor allen Leuten, die da draußen erzählen, kauft euch Bitcoin und ihr werdet reich. Das sind Seelenverkäufer, das sind Rattenfänger. Bitcoin, Kryptowährungen allgemein sind ein riskantes Geschäft, um dort sein Geld zu investieren. Und das kann Ihnen keiner garantieren. Ich glaube, der Kurs heute steht etwa bei 51.000 Euro. Das kann Ihnen keiner garantieren, dass der morgen absackt auf 45.000 und in einer Woche auf 25.000 steht. Das kann Ihnen keiner sagen. Das kann auch nächste Woche aufs Doppelte ansteigen. Diese Volatilität, die wird noch einige Jahre mindestens bestehen bleiben. Der Bitcoin bewegt sich immer im Kontext des aktuellen Zeitgeschehens. Wie groß ist die Geldentwertung weltweit, im europäischen Raum, in den USA? Wie verhalten sich Staaten? Werden Staaten den Bitcoin boykottieren? Werden Staaten etwas tun, was den Bitcoin eher stützt, wie El Salvador? Das wissen wir alles nicht. Das ist ein riskantes Geschäft und dessen muss man sich bewusst sein. Bitcoin, man sagt zwar immer, Bitcoin ist digitales Gold. Ich glaube, also ich vertrete die Meinung auch, weil Bitcoin viele Eigenschaften von Gold hat. Aber wenn ich ein sicheres Investment haben will, dann gehe ich nicht in Bitcoin, dann kaufe ich tatsächlich Gold oder kaufe mir eine Immobilie oder was auch immer. Aber natürlich keine Kryptowährung.
Eine kurze Nachfrage noch. Wenn ich ein Auto kaufen will für 50.000 Euro, wie kann ich das in Sachen Bitcoin dann bezahlen, wenn der Kurs einmal 30.000 oder einmal 60.000 ist? Die Währungsparitäten müssen ja dann ausdrücken, eine bestimmte Bedeutung oder haben ja eine Bedeutung in diesen Fällen dann. Ich bin also angewiesen dann auf einen Zeitmoment ja nur.
Ganz, ganz genau. Also wenn Sie sagen oder wenn ich von Ihnen das Auto kaufen würde und Sie möchten das in Bitcoin ausbezahlt haben, dann kann ich sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Wenn ich glaube, der Kurs fällt, werde ich wahrscheinlich sagen, ja, mache ich. Wenn ich aber glaube, dass Bitcoin etwas ist, wo ich längerfristig investiere und glaube, dass der Kurs deutlich steigen wird, werde ich es wahrscheinlich eher nicht tun. Solche Überlegungen spielen ja auch eine Rolle. Aber wenn wir uns darauf einigen, dann sagen wir, der Kauf soll heute stattfinden. Heute ist der Kurs, ich glaube bei, ich sage jetzt mal 52.000 Euro und Ihr Auto hat einen Wert von 52.000 Euro und wir einigen uns darauf, okay, ist ein Bitcoin, dann führen wir das sofort durch. Und das ist auch eine Eigenschaft von Kryptowährungen. Das geht sofort. Wir können zusammen vor Ihrem Auto stehen. Sie zeigen mir den Kfz-Schein. Das Auto gehört Ihnen wirklich. Ich überweise meinen einen Bitcoin von Ihr Wallet, von meinem Wallet auf Ihr Wallet. Das ist sofort geschehen, quasi in Echtzeit. Und dann ist der Kauf. Dann, sobald das, der Bitcoin auf Ihrer Wallet ist, geben Sie mir den Kfz-Schein und das war's. Und wenn morgen der Bitcoin auf das Doppelte steigt, dann habe ich Pech gehabt. Und Sie können sich freuen. Wenn der Bitcoin morgen fällt, ist es andersrum.
Aber das hat man ja bei den anderen Währungen auch, also bei den regulären Währungen. Der Dollar unterliegt Schwankungen, der Euro auch zum Teil, aber auch gerade zum Beispiel das englische Pfund.
Aber in welchem Größenordnung?
Ja, aber das sind halt, die Schwankungen sind halt sehr gering, weil es halt schon sehr stabile Währungen sind. Und ich glaube, das ist vielleicht, wenn ich das mal nicht wissen, so vermuten kann, bei Kryptowährungen jetzt noch mit größeren Schwankungen verbunden, einfach weil die Währung noch so jung ist. Kann man das so sagen?
Ja, Punkt.
Das heißt, man kann also sagen, auf die Zukunft bezogen, dass die Schwankungen vielleicht, je nachdem, wenn sich die Nutzung von Kryptowährungen erhöht, dass dann die Schwankungen niedriger werden, also geringer?
Also ich sag mal, die Bitcoin-Freunde, die Bitcoin-Befürworter behaupten das ja. Ich bin immer noch der Meinung, die Technologie ist noch sehr jung. Ich glaube auch, dass eine gewisse Chance besteht, dass das so sein wird. Garantien würde ich nie abgeben. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wir reden jetzt ganz viel über Transaktionen. Eine andere Aufgabe von Geld ist ja, Wertspeicher zu sein, genauso wie es Gold ist, genauso wie es eine Immobilie ist. Und die Frage ist, und das treibt ja sehr viele Bitcoin-Besitzer um, die sagen, ich kaufe keine Bitcoins, um damit jetzt unbedingt Transaktionen durchzuführen. Ich möchte mit meinen Bitcoin gar nichts bezahlen. Ich glaube, dass diese Technologie, dass diese digitale Knappheit, ähnlich wie es Gold ist, dass das Verständnis dafür wachsen wird, und dass der Bitcoin an Wert steigen wird. Deshalb kaufe ich Bitcoin nicht, um damit irgendetwas zu kaufen, um damit Geldtransaktionen durchzuführen, sondern das ist für mich wie die Anlage einer Immobilie, wie die Anlage in Gold. Das ist etwas Langfristiges. Und zu dieser Sichtweise tendiere ich auch. Also ich persönlich habe auch Bitcoin und ich plane überhaupt nicht, mit Bitcoin irgendetwas zu kaufen. Bitcoin ist für mich ein Teil meiner Geldanlage, um zu sagen, dass ich glaube, dass vieles dafür spricht, dass der Bitcoin über die Jahre an Wert steigen wird. Und ich glaube, dass das Finanzsystem, wie wir es bisher kennen, sicher noch einige Krisen überstehen muss. Entschuldigung. Und dass die Finanzkrise 2008 vielleicht nicht die letzte war. Und da ist tatsächlich eine valide Alternative zum klassischen Fiat-Geldsystem ist Bitcoin, genauso wie es auch Gold ist, genauso wie es Aktien sind. Also das ist auch nochmal eine Perspektive auf Bitcoin.
Wir brauchen eine Pause und wir machen jetzt etwas Musik, sonst kriegen wir die ganze Information nicht abgespeichert.
My mind, ain't it sad? And if you
Willkommen zurück beim 1904 Radiomagazin mit einer Sendung zum Thema Kryptowährungen und Blockchain, Finanzvoodoo oder Zukunft unseres Geldes. Der Begriff Blockchain fällt ständig.
Ja, was versteht man eigentlich unter einer Blockchain als Methode, über die man eben dieses Geld bewegt, was man heute Bitcoin nennt?
Also wir haben ja heute schon darüber gesprochen, dass der Paradigmenwechsel so groß ist. Also das Bankenwesen ist halt zentralistisch gesteuert und der Bitcoin mit der darunterliegenden Blockchain ist ein verteiltes System. Und die Neuerung ist deshalb so gewaltig, weil wenn man sich mal anschaut, wie ist denn die Geschichte der Informationstechnologie, dann ist die natürlich auch zentralistisch. Egal, ob ich eine Client-Server-Struktur habe oder erst recht mit Cloud-Computing. Ich muss mich darauf verlassen, dass der die Daten hält, sei es Amazon Web Services, Microsoft, Google, wer auch immer, oder auch Privatunternehmen wie Facebook, einer hält die Daten mit allen Implikationen für Sicherheit und Compliance. Was macht derjenige mit den Daten? Hält er die Daten sicher? Wertet er die Daten aus? Welche Erkenntnisse gewinnt er daraus? Funktioniert nur in einem zentralistischen, intransparenten System. Und die Blockchain ist, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, das muss man sich vorstellen, wie ein Kontoführungsbuch, in dem alles, was passiert, wird da niedergeschrieben digital. Und jeder, der in dieser Blockchain, ein Teil dieser Blockchain ist, erhält eine identische Kopie dieses Kontoführungsbuches. Und dann wird, wenn ein neuer Eintrag geschrieben werden soll, zum Beispiel, dass ich von dem Herrn Wagner ein Auto gekauft habe, das heißt, es wird der eine Bitcoin von meinem Konto auf das Konto von dem Herrn Wagner geschrieben, dann ist das eine neue Information und die wird von der Gesamtheit aller in diesem Netzwerk vorhandenen Knoten überprüft, vereinfacht gesagt. Und wenn alle zu demselben Ergebnis kommen, ja, das ist korrekt, dann erst wird das Ganze in die Blockchain hereingeschrieben. Und das ist der große Paradigmenwechsel, dass sich das System gegenseitig kontrolliert. Das ist im Übrigen auch der Grund für Unternehmen, warum die alle ihre eigene Datenhaltung haben, weil die sich gegenseitig nicht trauen. Sobald ich meine Daten auf dem Server von einem anderen Unternehmen liegen habe, habe ich direkt das Misstrauen, ja, was macht er denn mit meinen Daten? Und guckt er Daten an, die er sich nicht angucken soll? Und durch diese Architektur der Blockchain, das verteilte System, das gilt auch für Anwendungen von verschiedenen Unternehmen, die sich eine Blockchain teilen können, so sehr vereinfacht gesagt. Da kann keiner irgendetwas tun, was die anderen nicht mitbekommen. Das heißt, die systemische Transparenz, die schafft Vertrauen und diese gegenseitige Kontrolle schafft die Sicherheit, dass da keiner irgendwie rummauschelt.
Sind Sie denn sicher, dass Cyberkriminalität in diesen Bereichen nicht stattfinden kann?
Da gibt es ja Untersuchungen. Das ist ja das Schöne an der Transparenz. Es gibt Unternehmen, die haben sich auf IT-Sicherheit spezialisiert und die überprüfen natürlich besonders die Bitcoin darauf. Was sind denn das, wie viel Prozent der Transaktionen in einer Bitcoin sind denn überhaupt kriminellen Aktivitäten zuzuordnen? Das Ergebnis ist, es sind unter 2% aller Transaktionen, weil was nämlich Kriminelle überhaupt nicht gerne mögen, ist Transparenz. Und wenn ich jetzt jemand bin, der irgendein Virus in Unternehmen reingetragen hat, was die Festplatten verschlüsselt, das ist ja der ganz klassische Fall. Und dann sage ich zu dem Unternehmen, pass mal auf, wenn du wieder an deine Daten kommen möchtest, dann überweis mal bitte 100 oder 1 Million Euro in Bitcoin auf das Konto XYZ. Da steht jetzt, diese Wallet hat nicht direkt meinen Namen, sondern das ist so eine kryptische Verschlüsselung, irgend so ein 56-stelliger Zahlenbuchstabencode. Aber der ist natürlich in der Blockchain bekannt. Und es ist bekannt, was sind denn verdächtige Konten, die Geldwäsche vornehmen. Es gibt natürlich Staaten, wo es einfacher ist, Bitcoin wieder in Fiat-Währungen zu wechseln. Panama ist so ein ein Hafen von Kriminellen. Aber es ist bekannt, was sind so verdächtige Konten, auf die dann wieder Kriminelle ihre Bitcoin überweisen, damit das Geld wieder reingewaschen wird. Das ist transparent. Deshalb ist Bitcoin nicht wirklich attraktiv für Kriminelle. Die wollen immer noch am allerliebsten Bargeld haben.
Mal eine ganz praktische Frage nach den sehr anspruchsvollen Diskussionen. Kann ich mit Bitcoin einen Kaffee kaufen?
Ja, können Sie. Und das Schöne daran ist, wir haben ja einen 1 Euro hat 100 Cent. Also der Cent ist die kleinste Einheit der europäischen Währung. Und ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshi. Das heißt, wenn man das mal runterrechnet, 52.000 Euro ist ein Bitcoin-Wert geteilt durch 100 Millionen, dann ist die kleinste Einheit eines Bitcoins, kann ich jetzt nicht im Kopf rechnen, ist aber sehr viel weniger als ein Cent. Das heißt, ja, ich bin in der Lage, auch minimale Beträge in Bitcoin zu bezahlen. Macht das Sinn? Es direkt in der Blockchain zu tun, eher nein. Da gibt es aber schon Lösungen, das sogenannte Lightning-Netzwerk. El Salvador ist da wieder ein Vorreiter, denn die wollen ja genau das, dass jeder Mensch in El Salvador in der Lage ist, seinen Kaffee mit Bitcoin zu bezahlen. Das wird dann nicht alles in der Bitcoin geschrieben, sondern in einem darüberliegenden Lightning-Netzwerk. Da wird die Technologie weiterentwickelt. Langer Rede, kurzer Sinn, ja, geht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir entlassen Sie guten Mutes in den Abend, in die Tagesschau. Wir kommen zum Ende unserer Sendung. Schön, dass Sie dabei waren. Fragen und Anregungen zu unserer Sendung auf der Webseite www.1904-Radiomagazin. Dort finden Sie auch einen Link zu Frau Töricki, der wir recht herzlich danken. Vielen Dank auch an meine Kollegen, in der Technik wie immer André Müller. Die Sendung wurde produziert in der Radiowerkstatt des Katholischen Bildungswerks. Mein Name ist Dieter Wagner. Bis zur nächsten Sendung am Sonntag, dem 5. Dezember, rechtzeitig zu Nikolaus. Vielleicht ist ein Bitcoin in Ihrem Stiefel. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und besonders wichtig, bleiben Sie gesund.
Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen.